Deutschlandfunk zur Diskussion.
Corona unter neuen Vorzeichen. Die App und die Reiseerleichterungen. Die Diskussionsleitung hat Andreas Noll.
Lange haben wir darauf gewartet. Seit gestern früh ist sie verfügbar, die deutsche Kontaktverfolgungs-App. Eine App, die, so sagt es Kanzleramtsminister Helge Braun, weltweit nicht die erste App sei, die vorgestellt wurde, aber die beste. Und in der Bevölkerung scheint die App anzukommen. Mehrere Millionen Installationen in den ersten 24 Stunden und gute Bewertungen in den App-Stores sind ein erstes positives Signal. Mit der Kontaktverfolgung per Smartphone soll eine neue Etappe in der Corona-Pandemie-Bekämpfung in Deutschland starten. Doch auch nach der Veröffentlichung sind viele Fragen offen. Wie groß ist am Ende die Bereitschaft in der Bevölkerung, die App zu installieren und, genauso wichtig, später auch mit Infektionsmeldungen zu versorgen? Eine App, so viel ist sicher, muss installiert werden und installiert wird sie nur von Menschen, die Vertrauen in die Software haben. Kann man Vertrauen in diese App haben oder muss die Bevölkerung noch zusätzlich mit einem App-Gesetz vor möglichen Gefahren geschützt werden? Und was ist eigentlich mit der Kontaktverfolgung im Ausland, wo doch jetzt die Urlaubssaison vor der Tür steht? Gibt es so etwas wie ein Corona-Roaming? Wir wollen diese Fragen und weitere in der kommenden Dreiviertelstunde diskutieren und dafür begrüße ich meine Gäste in unserer virtuellen Runde. Anke Domscheit-Berg ist uns über ihr Handy aus dem Bundestagsgebäude in Berlin zugeschaltet. Sie ist die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Als Vertreter einer Landesregierung haben wir Jan-Philipp Albrecht in die Runde gebeten. Er ist seit fast 2 Jahren Minister in Schleswig-Holstein, zuständig unter anderem für Digitales. Davor hat sich der grünen Politiker als Abgeordneter im Europaparlament einen Namen gemacht. Er klingt sich aus dem Kieler Landtag in die Diskussion ein. Aus der Schweiz nimmt Marcel Salaté an unserer Debatte teil. Er ist Professor für digitale Epidemiologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne und Mitglied der Taskforce Covid-19 in der Schweiz. Und schließlich die vermutlich stabilste Leitung haben wir zu unserem Korrespondenten Johannes Kuhn, der im Hauptstadtstudio in Berlin sitzt. Johannes Kuhn bearbeitet für den Deutschlandfunk Digitalthemen und hat die Entstehungsgeschichte der App aus der Nähe begleitet. Und im Funkhaus in Köln im Studio begrüßt Sie Andreas Noll. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Frau Domscheit-Berg, Sie haben direkt am Dienstag früh auf Twitter verkündet, dass Sie die App installiert haben. Sie gelten als Kämpferin für den Datenschutz. Warum trifft das groß angelegte Datensammeln in diesem Fall auf Ihr Wohlwollen? Weil die Corona-Herausforderung so groß ist?
Na, vor allem deshalb, weil man ja einerseits versprochen hat, datensparsam zu sein, aber auch unabhängige ExpertInnen sich davon auch überzeugen konnten, ob dieses Versprechen gehalten wird. Denn diese App wurde in einem extrem ungewöhnlichen und einem sehr begrüßenswerten Prozess entwickelt, nämlich vollständig transparent und als Open Source. Also in einer Variante, wo man den Programmiercode sowohl für die Server im hinteren als auch für die jeweilige App auf dem Smartphone selber angucken kann. Also genau gucken kann, ob da Hintertürchen eingebaut sind, ob da Sicherheitslücken drin sind, ob da Daten gesammelt werden, die sie eigentlich nicht sammeln soll. Namen oder Telefonnummern oder Ortsbezüge. Alles das ist nicht der Fall. Das haben also sehr viele unabhängige ExpertInnen bestätigt. Und das gibt mir dann auch das Vertrauen, dass zumindest in Datenschutzhinsicht dort nichts schlimm im Argen liegt. Und natürlich ist es am Ende immer ein Abwägen von unterschiedlichen Interessen, die man hat. Also immer Bluetooth anzuschalten, birgt gewisse IT-Sicherheitsrisiken, auch in Abhängigkeit vom Alter des Handys zum Beispiel. Da muss man dann abwägen, wie wahrscheinlich hält man es, dass das eigene Handy von jemandem gehackt wird, der in 2-3 Metern Entfernung steht, weil eine sehr große Nähe braucht man, um Bluetooth-Sicherheitslücken auszunutzen. Und wie wichtig ist einem, dass man dazu beiträgt, eine Pandemie zu bekämpfen und ich glaube schon auch sich solidarisch zu verhalten, weil man ja sich nicht selbst schützt mit der App. Das ist ein bisschen wie der Mundschutz, der einen ja auch weniger selbst schützt. Aber man schützt Dritte, die man eventuell anstecken kann, wenn man selbst infiziert ist und das jetzt über die App früher erfährt.
Dann gibt es auch noch die Frage der Technologie. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass die sogenannte Bluetooth-Technologie für die Abstandsmessung eigentlich nicht vorgesehen ist. Von einer Fehlerquote von 20% war bei der Präsentation die Rede. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Falschalarmen geplagt werden und sich dann womöglich völlig unnötig in Quarantäne begeben?
Falschalarme wird es geben, da muss man sich nichts vormachen. Andererseits, wenn man jetzt überlegt, ich gehe zum Gesundheitsamt und werde gefragt, wem ich so in den letzten 2 Wochen näher und länger begegnet bin, da ist die Fehlerquote wahrscheinlich höher als 80%, was zum einen daran liegt, dass ich mich natürlich nicht perfekt erinnere, wen ich länger als ein paar Minuten und unter 2 Metern in den letzten 14 Tagen getroffen habe, sondern was auch daran liegt, dass ich ja viele dieser Menschen überhaupt nicht kenne. Also ich weiß doch nicht, wer in der U-Bahn schräg vor mir gesessen hat oder in der Demo neben mir marschiert ist. Das kann überhaupt niemand sagen, wer das war. Und in solchen Fällen liefert die App wichtige zusätzliche Informationen. Das heißt, wir können zusätzliche Infektionsketten vorzeitig unterbrechen. Aber es wird natürlich auch sogenannte False Positives geben, also wo die App sagt, diese Person ist vielleicht infiziert und dann geht man zum Gesundheitsamt, vielleicht wird dann auch ein Test gemacht und der wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber man muss das auch in Relation betrachten, denn auch heute sind, ich glaube, ungefähr 1-2% der Tests erweisen sich als positiv. Da könnte man theoretisch ja auch sagen, 99% sind dann eigentlich umsonst gewesen. Es ist halt extrem wichtig, diese 1-2% zu finden, die halt dabei sind. Und wenn das jetzt nicht überhand nimmt, glaube ich, kann man das vertreten. Da wird aber natürlich auch das Ganze wissenschaftlich begleitet. Da gibt es Parameter, die das Robert-Koch-Institut auch aus der Ferne noch anpassen kann, auch nachträglich ein bisschen steuern. Einige fließen da ja jetzt schon ein. Es geht also nicht nur um den Abstand zur Person und um die Zeitdauer. Da fließt zum Beispiel auch ein, wie lange ist die Begegnung her. Wenn es 13 Tage her ist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich sowieso schon Symptome hatte und vielleicht was gemerkt habe. Und es fließt auch ein, in welchem infektiösen Zustand war denn die Person zu dem Zeitpunkt, als sie mir näher gekommen ist. Es gibt so 4-5 Tage, wo man besonders ansteckend ist. War es in dieser Zeit, war es in einer anderen Zeit? Das fließt also auch ein und wird hoffentlich dazu beitragen, dass es nicht zu viele False Positives gibt.
Herr Albrecht, auch Sie haben die App schon kurz nach dem Start installiert. Was glauben Sie, welche Relevanz wird die Anwendung für Ihr ländliches Bundesland Schleswig-Holstein haben, wo die App mutmaßlich ja gar nicht so ihre Stärken ausspielen kann wie in den dicht besiedelten großen Metropolen?
Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die Silver Bullet, also die idealen Lösungen für die Bewältigung der Pandemie hier gefunden haben, sondern es ist ein weiteres Tool, ein Werkzeug, das uns eben helfen kann und wo eben insbesondere Hinweise für die Betroffenen schnell auch gegeben werden können, falls eben dann doch der Fall auftritt, dass man in der Nähe möglicherweise infizierte Personen hatte. Und das ist auch im ländlichen Raum von Bedeutung für die Menschen. Auch da begegnet man sich, auch in kleineren Städten und Dörfern. Und insbesondere da ist es ja auch so, dass ein solcher Ausbruch möglicherweise eben auch länger unbemerkt sein kann, weil die Menschen vielleicht möglicherweise nicht das Gefühl haben, dass sie sich in einem Risikoumfeld befinden. Und dann ist es eben auch wichtig, dass mit so einem Baustein an der Stelle vielleicht nochmal eine Hilfe dazukommt. Also ich glaube schon, dass das auch Wirkung bringen wird.
Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftspfeiler in Schleswig-Holstein. Welche Rolle spielt die App für diese Branche? Können Sie jetzt nun entspannter lockern und Touristen ins Land holen, weil die App nun mehr Sicherheit bietet?
Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, jedem deutlich zu machen, allein weil die App da ist oder man sie installiert hat, wird die Gefahr eben nicht geringer, die wir durch diese Pandemie ausgesetzt sind. Und die Gefahr, die wird, das ist jetzt gerade so ein bisschen der Trend, an der einen oder anderen Stelle gerade vielleicht auch dann doch wieder unterschätzt, gerade wenn es darum geht, dass es eben Entwicklungen in einer Pandemie geben kann, die plötzlich dann eine andere Dynamik nochmal bringen. Aber es ist eben so, dass natürlich wir ein Stück weit auch sehen, dass mit diesem weiteren Baustein wir eben die Phase, in der wir uns befinden, etwas besser im Blick und damit eben auch ein bisschen besser im Griff haben. Und man dann eben auch ein Stück weit sagen kann, man lässt eben die Lockerungen, die wir jetzt beschlossen haben, so auch weiter laufen und kann im Zweifelsfall eben auch schnell wieder an gezielten Orten nachsteuern. Und das geht dann vielleicht auch lokal viel besser und viel direkter durch die Kommunen zum Beispiel, wenn sie am Ende möglicherweise doch auch die Hinweise bekommen. Man kann das ja entsprechend auch durch die Gesundheitsämter, die dann eben zusätzliche Informationen bekommen, wenn die Personen zum Gesundheitsamt gehen oder eben sich dort melden oder auch zum Arzt dann gehen, dass man das eben schneller auch mit aufnehmen kann in die Bewältigung. Und ich glaube, das ist einfach ein zusätzlicher Dienst. Aber wie gesagt, niemand sollte glauben, dass es deswegen weniger notwendig ist, achtsam zu sein und auch auf die Regeln, die wir gemeinsam beschlossen haben, zum Verhalten auch weiter zu achten. Die App alleine ändert diese Regeln ja nicht.
Herr Salaté, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Sie die deutsche App im Ausland überhaupt installieren könnten. Ich habe gelesen, dass das eigentlich nicht der Fall sein soll. Aber würden Sie als Epidemiologe der deutschen Bevölkerung raten, installiert diese App?
Ja, das würde ich, weil ich empfehle es ja auch der Schweizer und ich habe auch die italienische downgeloadet und das würde ich grundsätzlich empfehlen, weil da kann man wirklich dann mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass der Datenschutz eben sehr stark gewahrt ist und dass es dann etwas bringen kann, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Klar, der Beweis, der fehlt noch, weil das ist ja das erste Mal, dass jetzt so etwas überhaupt weltweit geschieht und wir diese technischen Möglichkeiten haben. Aber ich denke, in ein paar Wochen werden wir die ersten positiven Antworten dazu haben.
Johannes Kuhn hat die App auch installiert und über die Entwicklungsgeschichte der App im Deutschlandfunk immer wieder berichtet. Herr Kuhn, wie schätzen Sie die Entstehungsgeschichte dieser App ein? Kanzleramtsminister Helge Braun, der hat ja zugegeben, dass man sehr spät dran war mit der Entwicklung.
Ja, gestern bei der Präsentation, da waren ja so viele Menschen auf dem Podium, 8 Menschen, glaube ich, sowohl von den verantwortlichen Firmen als auch diverse Minister, da hätte man beinahe den Raum verlängern müssen. Also man ist jetzt inzwischen auf Seiten der Bundesregierung schon stolz auf dieses Projekt. Gleichzeitig hat man natürlich ungern über die Frühphase gesprochen. Da gab es gerade zur Zeit des Lockdowns Ende März, da hat man auch von Seiten der Bundesregierung meiner Meinung nach große Erwartungen geweckt, weil es immer so hieß, ja, die App, wenn die da ist, das könnte eine Voraussetzung sein, um den Lockdown überhaupt aufzuheben. Und das waren sehr große Erwartungen. Dann gab es ja in diesem Projekt, das sehr früh angelaufen ist und das international angelaufen ist, Herr Salaté wird ja vielleicht einiges dazu erzählen können, er war ja da auch am Anfang beteiligt, bis es eben zu diesem Schisma innerhalb des Projekts kam. Wie funktioniert der Warnmechanismus? Machen wir das zentral über einen zentralen Server oder dezentral auf den Smartphones selber? Und da hat man dann als Bundesregierung letztendlich die Notbremse gezogen, aber vielleicht auch wichtige Zeit verloren. Und das ist dann unter dem Strich der Teil des Projekts, den man nicht so gern sieht. Jetzt hat man es durch SAP und Telekom umsetzen lassen. Das ist natürlich auch, sage ich mal, so ein kleines Verdikt über den Digitalstandort Deutschland, dass es wieder die beiden großen Digitalkonzerne hier machen. Man war auch abhängig davon, dass Google und Apple die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellen. Das heißt, die politische Entscheidung wurde auch maßgeblich aus Kalifornien sozusagen beeinflusst. Und unterm Strich steht man jetzt mit einem Produkt da, das sich, glaube ich, sehen lassen kann, aber dessen Wirksamkeit wir, Herr Salaté hat es gesagt, ja jetzt erstmal erleben werden oder vielleicht auch nicht.
Frau Domscheit-Berg, das Stichwort wurde gerade schon ein paar Mal genannt, also die Frage nach der zentralen oder dezentralen Architektur, also ob die Kontakte zentral gespeichert werden auf staatlichen Servern oder nur auf den Handys der Nutzer, wie das in Deutschland der Fall ist. Sind die Datenschützer also schuld daran, dass alles so lange gedauert hat?
Sagen wir mal so, dass es so lange gedauert hat, lag daran, dass die Bundesregierung eine sehr unpassende, falsche Richtung verfolgt hat. Und es war richtig, umzusteuern, einen Neustart zu machen. Und ich glaube, dass wir jetzt auf einen wesentlich datenschutzfreundlicheren und auch vor allem viel transparenteren Ansatz gesetzt haben. Der war ja vorher auch nicht gegeben. Das war also sehr obskur, was da gelaufen ist. Das hat dazu beigetragen, dass es jetzt so eine große positive Resonanz gibt, dass also über 6 Millionen Leute sich in den ersten 24 Stunden diese App schon runtergeladen haben. Ich bin sicher, das wäre anders gewesen. Da hätte es dann auch große Kritik, wie es ja damals auch der Fall war, weiter von Institutionen oder Organisationen wie zum Beispiel dem CCC gegeben, wo ganz viele Leute in der Öffentlichkeit erklärt haben, dass der CCC,
also der Chaos Computer Club,
genau, dass der jetzt nicht meckert, wäre für sie ein wichtiges Argument dafür, dieser App auch zu vertrauen und zu installieren. Diese Effekte hätten wir nicht gehabt, hätten wir diesen falschen Ansatz weiterverfolgt. Insofern bedauere ich, dass wir ein paar Wochen am Anfang verloren haben, finde es aber richtig, dass wir dann am Ende auf einen besseren Ansatz gesetzt haben, denn lieber etwas später, aber dafür gut.
Jetzt sagen Sie aber auch, so ist das Kontaktverfolgungssetting noch nicht komplett. Wir brauchen ein Corona-Gesetz. Wie genau soll dieses App-Gesetz die Bevölkerung schützen?
Dieses Gesetz muss verschiedene Dinge einfach rechtlich verankern, von denen immer wieder gesagt wird, dass das ja so sein soll. Aber ich glaube, eine rechtliche Verankerung dafür ist einfach notwendig. Und das sind in meinen Augen vor allem 3 Dinge. Das ist einmal eine absolute Zweckbindung. Es wird zwar gesagt, es soll nur für die Kontaktverfolgung bei Corona sein und sonst für gar nichts. Aber wir haben x-mal erlebt in der Politik und in der Bundesregierung, dass Dinge für einen bestimmten Zweck eingeführt worden sind und dann für andere Zwecke dann dageblieben sind. Und das muss rechtlich verhindert werden. Zweitens muss es eine ganz klare Befristung geben auf das Ende der Pandemie. Wenn die Erklärung der Pandemie vorbei ist, dann muss die App eben auch wieder weg. Und das Dritte ist die Verankerung der Freiwilligkeit. Da haben auch in der Pressekonferenz sämtliche Minister und Vertreter der Bundesregierung immer wieder betont, wie wichtig Freiwilligkeit ist. Es scheint ja auch im Moment kein staatlicher Zwang beabsichtigt zu sein, aber zum einen weiß man nicht, ob das so bleibt, zum anderen reicht es nicht. Freiwilligkeit ist doch nicht bloß die Abwesenheit von staatlichem Zwang. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass es keinen unangemessenen sozialen Druck gibt, der dann die Freiwilligkeit quasi hintenrum unterminiert. Es darf also nicht vorkommen, dass Arbeitgeber zu ihren Angestellten sagen, ihr müsst jetzt aber alle diese App installieren, oder dass man bei Bewerbungen einen Vorteil kriegt, wenn man sie hat, oder dass bestimmte Veranstalter sagen, du kommst nur auf das Kreuzfahrtschiff, wenn du diese App hast. Das darf es nicht geben. Das ist rechtlich auch gar nicht so einfach und so klar geregelt. Deswegen muss es in einem Gesetz einfach eine Zusicherung geben. Denn das reicht nicht, wenn das auf der Regierungsbank erklärt wird, wenn wir die ganze öffentliche Debatte ja erleben. Es gibt Rechtsanwälte, die sagen, dass sie bereits kontaktiert werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen, die sagen, dass Druck auf sie ausgeübt wird von den jeweiligen Arbeitgebern. Und das muss man schlicht aus der Welt räumen. Wenn es da solche Fälle des in meinen Augen Missbrauchs der App gibt, wird es das Vertrauen und damit auch die Akzeptanz der App erheblich beeinträchtigen. Das ist aber, was wir am meisten brauchen, um sie erfolgreich zu machen, dass man ihr vertraut, dass sie möglichst viele Menschen nutzen können.
Dann schauen wir doch mal auf die Regierungsbank, auf die Landesregierungsbank. Jan-Philipp Albrecht in Kiel, Ihre Partei, die Grünen, die hat schon einen Gesetzentwurf vorgelegt für so ein flankierendes Corona-Gesetz. Völlig unnötig, sagen dagegen die Kritiker. Die Freiwilligkeit würde ja schon garantiert durch die Datenschutzgrundverordnung, die ja EU-weit gilt. Herr Albrecht, Sie müssen das wissen, Sie haben diese Grundverordnung ja im Europaparlament an maßgeblicher Stelle mit ausgehandelt. Warum reicht dieser Schutz durch die Datenschutzgrundverordnung nicht aus? Warum brauchen wir noch ein Gesetz?
Also zunächst einmal ist richtig, dass durch die Datenschutzgrundverordnung diese Ziele natürlich verankert sind und eine Zweckentfremdung zum Beispiel, gerade wenn es sozusagen um öffentliche Behörden geht, so einfach nicht ist. Sie ist aber eben auch nicht komplett ausgeschlossen. Es ist natürlich so, dass gerade durch entsprechende Regelungen, behördliche Regelungen, die weitere Verwendung von Daten oder eben auch entsprechendes Knüpfen von Konsequenzen an bestimmte Datenverarbeitung geregelt sein kann. Und dann ist es natürlich richtig, dieses durch Gesetz auch auszuschließen. Das wäre auch besser gewesen, wenn die Bundesregierung das so gemacht hätte. Das wäre meines Erachtens auch kein großer Aufwand gewesen. Nun haben wir die App so ohne eine solche gesetzliche Regelung. Ob das halten wird, wird man sehen. Jedenfalls in dem Moment, wo eine Debatte in diese Richtung aufkommt, gefährdet das natürlich, da würde ich auch zustimmen, das Projekt und die Akzeptanz. Und an dem Punkt, glaube ich, muss man sich einfach ehrlich machen und auch erkennen, dass das Vorgehen, das jetzt dann im Nachhinein gewählt wurde, wo man gehört hat auf die Hinweise und auf die Kritik, dieses Vorgehen der Transparenz, das eben genannt wurde, das Vorgehen, dass man eben wirklich die Datenschutzkriterien sehr ernst genommen hat, führt am Ende dazu, dass hier eine echte Akzeptanz sichtbar wird und dass wir lernen können, dass Datenschutz eben nicht ein Hindernis ist und dass es eben nicht darum geht, hier etwas aufzuhalten oder in der Sache zu verhindern, sondern eigentlich ist durch Datenschutz sehr, sehr vieles möglich. Eigentlich fast alles möglich. Man muss ihn eben beachten und entsprechend auch einbinden.
Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Politiker, die fordern gerne neue Gesetze. Wie blicken Sie auf die Diskussion? Brauchen wir so ein Gesetz wirklich?
Wir sollten es zumindest diskutieren, aber ich glaube, man muss, und das wird ja auch passieren, unter anderem im Bundestag, ich glaube aber trotzdem, dass man entscheiden muss. Es gibt diese grundsätzliche Frage sozusagen, das ist eine staatlich finanzierte und auch staatlich mit Parametern ausgestattete Infrastruktur, die da jetzt zur Verfügung steht. Insofern kann man schon rechtlich argumentieren, es wäre gut, wenn man da klare Grenzen setzt. Das wäre, glaube ich, wenn wir jetzt eine zentrale Datenverarbeitung zum Beispiel hätten, das wäre sogar noch notwendiger gewesen. Zum Beispiel sollte der Staat wie in Frankreich die Server bestreiben. Sowas könnte man da ausschließen. Dann ist aber der praktische Teil, und da muss man auch wieder unterscheiden, wird es diese Szenarien geben, dass Restaurantbesitzer sagen, hier kommen nur Menschen rein, die die App installiert haben. Erstens mal glaube ich das nicht in dem Sinne, dass Restaurants gerade eher Kunden wollen. Zweitens gibt es natürlich eine Form von Vertragsrecht. Ich komme wahrscheinlich auch nicht ins Berliner Berghain, in den bekannten Club rein, wenn ich davor stehe. Also da gibt es auch eine Form von Diskriminierung, die sozusagen keine Diskriminierung ist, weil einfach jemand entscheiden kann, wen er denn reinlässt, zum Beispiel auch keinen Betrunkenen. Aber trotz allem sehe ich dieses Szenario eigentlich nicht. Und da funktioniert ja dann de facto auch die öffentliche Wahrnehmung so ein bisschen wie ein selbstreinigender Ofen. Denn solche Fälle würden ja relativ schnell publik gemacht. Und wenn wir jetzt auf den Arbeitsplatz gucken, da ist es dann wieder so, da wird schon relativ viel vom Arbeitsrecht geregelt. Die Rechtsauffassung, die ich bekommen habe, ist, ja, ich kann das sozusagen bereitstellen auf den Diensthandys, diese App, aber ich kann die Mitarbeiter nicht dazu verpflichten, das zu nutzen. Und unterm Strich glaube ich, die Firmen, die es betrifft, und das werden ja wahrscheinlich eher große Firmen sein, da würde sich doch sofort der Betriebsrat melden und sagen, Moment, wenn sowas gemacht wird, dann bitte eine Betriebsvereinbarung.
Herr Albrecht, schauen wir mal auf die Praxis mit der App. Die App macht ja keine Vorgaben, was passiert, wenn ich plötzlich ein hohes Risiko der Infektion habe. Ich soll meine Ärztin oder das Gesundheitsamt anrufen. Wofür plädieren Sie hier als Regierungspolitiker? Sollen die Warnfälle am besten alle sofort durchgetestet werden und haben Sie dafür in Ihrem Bundesland auch die Kapazitäten?
Also so wie es derzeit aussieht, würde ich schon sagen, dass man möglichst jeden Fall dann auch tatsächlich meldet, um daraus auch lernen zu können, jetzt für den weiteren Prozess mit dieser App. Und dann wäre es eben auch wichtig, diese Hinweise zu bekommen. Auch einzelne Warnungen können für uns eine ganz relevante Quelle sein, um eben Neuinfektionen ganz schnell auch eben einzudämmen und eine Nachverfolgung auch wirklich zu ermöglichen. Und jeder, der diese App sich installiert und das entsprechend aktiviert, hat ja auch ein eigenes Interesse daran schon gezeigt, dass dann in einem solchen Fall eben nicht nur die eigene Person, sondern natürlich auch das eigene Umfeld geschützt sein sollte.
Wenn die Freiwilligkeit der App immer wieder betont wird, dann heißt das auch, wenn ich positiv getestet werde, dann ist es freiwillig, dieses Ergebnis der App und damit meinen Kontakten der vergangenen 2 Wochen mitzuteilen. Aber die Quarantäne ist ja nun nicht freiwillig, die ordnen die Kommunen an, auch in Schleswig-Holstein. Fragen die Teams vom Gesundheitsamt dann auch, ob man das positive Ergebnis per App mitgeteilt hat? Und was machen die dann mit diesen Informationen?
Also ich gehe nicht davon aus, dass diese Frage am Ende eine Rolle spielt, ob man auf der App eine Warnung bekommen hat. Das wäre meines Erachtens, würde jetzt auch wieder eine Schwierigkeit sein mit Blick auf die Freiwilligkeit und auch die Tatsache, dass eben nicht alle diese App auch installiert haben. Aber natürlich kann es auch Fälle geben, wo Menschen dann sagen, ich habe die App zwar installiert, aber ich will das dann doch nicht melden. In dem Moment, wo ich starke Erkenntnisse oder wirklich auch Hinweise nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts auch habe, dass ich eben möglicherweise infiziert worden bin. Und in dem Moment, wo ich dann eben nicht die entsprechenden Schritte auch ergreife oder gar bei einem positiven Testfall gegen die Quarantäneauflagen verstoße, gibt es ja die entsprechenden rahmenrechtlichen Bedingungen, die dann auch zutreffen. Also dann wird es auch entsprechend Maßnahmen geben. Das ist aber im Analogen genauso. Also ich glaube, hier sollte man die App jetzt nicht überladen, sondern sie ist eben ein Tool, um diesen Prozess zu ermöglichen, so wie das Telefon ein Tool ist, wenn man bei einem Verdachtsfall die Hotline anruft und sagt, was mache ich jetzt?
Die App darf ja erst ab 16 installiert werden. Was raten Sie den Eltern? Sollen Eltern ihren Kindern die App aufs Handy packen oder muss man die Jüngeren hier datenschutztechnisch besonders schützen?
Die App ist ja deswegen ab 16, weil wir in den Datenschutzregeln, das stammt auch sozusagen aus der Datenschutzgrundverordnung, letztendlich die Einwilligung tatsächlich der Eltern bei den unter 16-Jährigen in der Regel brauchen. Und ich halte es aber für richtig, dass Eltern eben auch bei den Kindern, wo das möglich ist, vielleicht dann, wenn auch das Smartphone vorhanden ist, dann eine solche App mit installieren. Aber man sollte natürlich schon den Minderjährigen, die Minderjährige bei so einer Entscheidung auch mit einbeziehen. Denn auch eine minderjährige Person, eine unter 16-jährige Person hat eigene Persönlichkeitsrechte und das ist Auftrag der Eltern, darauf zu achten, dass die eben auch gewahrt sind.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Wir diskutieren über die neue Corona-App und die Folgen. mit der netzpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, mit dem Digitalminister von Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, mit dem Professor für digitale Epidemiologie, Marcel Salaté, und mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Johannes Kuhn. Jetzt haben wir festgestellt, dass die App, soweit man sich zu diesem frühen Stadium das Urteil schon erlauben kann, ganz gut angenommen wird in Deutschland. Aber eine Pandemie, der Name sagt es ja schon, ist länder- und kontinentübergreifend. Frau Domscheit-Berg, was raten Sie den Bürgern aus Ihrem Wahlkreis, wenn sie danach gefragt werden, was sie im Auslandsurlaub mit der Kontaktverfolgung machen sollen?
Man arbeitet ja daran, die Interoperabilität, also das auch Funktionieren dieser App im Zusammenhang mit anderen europäischen Corona-Apps herzustellen. Es war ursprünglich geplant, dass Schweiz und Österreich schon am ersten Tag mit unserer App funktionieren sollen und interoperabel sind. Ob das so ist, kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Es ist aber auf jeden Fall geplant und es wurde von der Bundesregierung auch mitgeteilt, dass es auf der Agenda steht, gerade jetzt in den nächsten Wochen sehr stark daran zu arbeiten, mit möglichst vielen Ländern in Europa diese Interoperabilität herzustellen. Das funktioniert allerdings nur mit denjenigen Apps anderer Länder, die auch auf einen dezentralen Ansatz setzen. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, das mit den zentralen Varianten auch zu machen. Es ist aber ungleich schwerer und in manchen Fällen auch tatsächlich unmöglich. Das scheint so zu sein für die französische App, was besonders bedauerlich ist, weil es ja eines unserer Nachbarländer ist. Da wird es also sehr schwierig. Was auch noch ein Aspekt ist, den man berücksichtigen muss, es gibt auch Länder-Apps, wo es keinen Trollschutz gibt, wo also jeder, der das möchte, sich auf einfach so innerhalb der App als infiziert melden kann, ohne dass es eine Hürde gibt, die davor schützt, dass das jemand nur so aus Spaß und Trollerei macht und damit sehr viele Falsch-Positiv-Meldungen erzeugen kann. Wenn diese Person sich zum Beispiel in Orte begibt, wo sehr viele andere Menschen sind und dort 15 Minuten herumsitzt, dann können also relativ viele Menschen falsche Meldungen bekommen. Das will man nicht. Und deswegen wurde von Seiten der Projektleitungen unserer Corona-Warn-App erklärt, dass es keine Interoperabilität geben soll zu den Apps anderer Länder, die diesen Schutz vor ungeprüften Infiziertmeldungen nicht hat.
Herr Albrecht, Europa bestimmt geradezu Ihr Leben. Sie haben viele Jahre als Abgeordneter im Europaparlament gesessen, besitzen mit der französischen Staatsbürgerschaft sogar noch eine zweite Staatsbürgerschaft. Wie halten Sie das persönlich, wenn Sie nach Frankreich reisen? Kommt da die französische App, Anke Domscheit-Berg hat die Kritikpunkte ja gerade genannt, mit der zentralen Struktur auch auf Ihr Handy?
Ja, das erachte ich für schwierig. Also ich habe das tatsächlich sozusagen aus eigenen Testgründen auf einem meiner Smartphones schon installiert gehabt, aber weil ich mich mit der Frage auseinandersetzen wollte, wie funktioniert es da? Ich würde es jetzt sozusagen selbst nicht wirklich machen wollen. Ich glaube auch, das ist eben genau der Unterschied, der hier aufgemacht wird. Es gibt natürlich viele Schwierigkeiten, die immer wieder aufkommen, dass eben Menschen vielleicht in Netzwerken eingeloggt sind, die eben aus anderen Regionen sind, sei das über ein VPN oder eben die Funkverbindung in den Grenzregionen. Das sind alles Sachen, die man auflösen muss. Am Ende, glaube ich, sind wir gerade in einer Testphase, in einer Lernphase, wo wir auch lernen, dass es eben gut ist, über solche Fragen auch europäisch Debatten zu führen und dass es gut ist, eben gerade diese Auseinandersetzung über Transparenz und Datenschutz in solchen Situationen nicht national allein zu diskutieren, sondern auch mit anderen Öffentlichkeiten in den Austausch zu treten. Und da würde ich mir auch wünschen, dass das sich weiter fortsetzt und dass zum Beispiel auch im Europäischen Parlament, im Bundestag, aber eben auch in unseren anderen Entscheidungsgremien immer wieder auch der Blick in die anderen EU-Länder geworfen wird und geschaut wird, wie können wir voneinander lernen und am Ende vielleicht tatsächlich in Zukunft gemeinsame Systeme auf den Weg bringen.
Herr Salaté, Sie haben die Schweizer App mitentwickelt. Nach einer groß angelegten Testphase soll die App wohl am Wochenende lanciert werden, nach einer Gesetzesänderung übrigens. Was heißt das nun für Menschen im Deutsch-Schweizer Grenzgebiet? Sollen die würfeln, welche App sie benutzen oder gleich beide installieren?
Ja, das ist letzten Ende eine Ermessensfrage. Grundsätzlich ist die Frage, wo hält man sich am meisten auf und wo wird man dann auch effektiv getestet? Weil wenn jemand dann in der Schweiz getestet wird, dann wird er oder sie diesen Testcode auch nur in der Schweizer App eingeben können. Aber das Schöne ist eben an diesen kompatiblen Apps, die auf dieselbe Schnittstelle aufbauen, wie das eben die Deutsche und die Schweizer tun, dass man das erst auch zum Zeitpunkt des Tests dann eben machen kann. Also es wäre zum Beispiel kein Problem für mich, jetzt die Schweizer App zu haben und dann mal wieder Deutschland zu besuchen. Und wenn ich da dann unglücklicherweise krank werde und ein Testergebnis erhalte, dann werde ich das in der deutschen App eingeben können. Und die Kompatibilität funktioniert dann gut mit den gesammelten Daten aus der Schweizer App, weil die eben auf dasselbe Protokoll setzen.
Aber müsste man nicht auch einen Austausch länderübergreifend der Server hinkriegen, wenn wir das technisch nochmal versuchen klarzuziehen? Wenn ich in Zukunft nun mit meiner deutschen App in der Schweiz bin, dann registriert womöglich meine App auch Schweizer Smartphones. Sie haben das gesagt, weil die ja die gleiche Schnittstelle von Apple und Google benutzen. Die IDs dieser Kontakte, die landen dann auf meinem Handy. Wenn dort aber ein Schweizer später Corona-positiv getestet wird, dann erfahre ich davon natürlich nichts, weil meine App die Infektion nur mit dem deutschen Server abgleicht. Ist das so richtig, Herr Salati?
Ja, das ist im Moment richtig und es gilt, diese Interoperabilitätsfragen zu klären und da ist man wirklich mit Hochdruck dran, weil die Idee ist dann effektiv, dass wenn Sie in der Schweiz waren, das eben in der App auch sagen können, sodass dann die Daten, dass Sie eben infiziert sind, dass dann das auch an den Schweizer Server geleitet werden kann, sodass die entsprechenden Kontakte informiert werden können.
Frau Domscheit-Berg, gehen Sie da mit? Sagen Sie da, okay, wir haben in Europa ein hohes Datenschutzniveau, gilt wohl auch in der EU, aber gilt wohl auch für die Schweiz. Diesen Informationsaustausch zwischen diesen Servern, den können wir für die Pandemiebekämpfung wagen?
Da es ja hier um tatsächlich vergleichbare Systeme geht und hier auch nur quasi anonymisierte Codes ausgetauscht werden, würde ich da ein kleineres Problem sehen, zumal der Plan ja tatsächlich ist, dass ich bei Infiziertmeldung in der App irgendwann erscheinen da vielleicht so kleine Flaggen für die Länder, die ich noch so anklicken kann. Und da kann ich dann in dem Fall selber anklicken, ich möchte, dass meine Daten in die Schweiz geschickt werden, weil ich vertraue der Schweizer App, die ähnlich gebaut ist wie die deutsche. Und dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Also solange, für mich ist ganz entscheidend, dass ich einerseits die Kontrolle darüber habe, wohin gebe ich welche Daten. Und da ist dann wieder die Abwägung zwischen meinem persönlichen Bedürfnis auch für Datenschutz und der jeweiligen App, wie gut die ist, und meinem persönlichen Interesse an Gesundheitsschutz und daran, auch diejenigen zu informieren, die mir in einem anderen Land begegnet sind. Das ist aber ja auch ein Zwei-Wege-Prozess. Ich möchte ja auch, dass wenn ich mal in der Schweiz bin und dort einen infizierten Menschen treffe, dass der das dann genauso macht und dass ich in Deutschland darüber informiert werde, dass ich in der Schweiz jemanden getroffen habe, der mich vielleicht angesteckt hat. Also das ist ja schon ein Interesse. Ich würde das aber zum Beispiel mit der französischen App nicht haben wollen. Im Moment steht auch überhaupt nicht in Aussicht, dass das jemals klappen könnte, da eine Interoperabilität herzustellen. Aber mit so einem System würde ich das nicht wollen.
Es wird aber immerhin angekündigt, in den FAQs zur deutschen App steht drin, dass es Verhandlungen gibt mit Frankreich. Also Sie würden, wir haben das lange Zögern von Jan-Philipp Albrecht noch im Ohr auf die Frage, Sie würden sagen, dezentrale Systeme ja, Austausch, aber mit den Franzosen lieber nicht.
Ja, ganz klar. Also den Ansatz, der da verfolgt wird, den finde ich nicht angemessen, da ist mir viel zu viel zentrale staatliche Speicherung, das ist mir auch von der IT-Sicherheit, nicht nur vom Datenschutz, auch von der IT-Sicherheit so angreifbar, da finde ich die Verhältnismäßigkeit nicht mehr angemessen gewahrt.
Herr Salati, Sie als Wissenschaftler müssten sich aber über die Franzosen freuen, weil dadurch gibt es mehr Daten, die man dann auch auswerten kann, darauf verweist die französische Regierung.
Als Epidemiologe war ich da immer ein bisschen auf der Seite, weil meine Epidemiologen-Kollegen haben natürlich für mehr Daten gefragt. Wir haben dann aber immer argumentiert, dass dieses Instrument nicht als ein Datensammlungsinstrument angesehen werden sollte, sondern effektiv, um das klassische Contact Tracing zu unterstützen. Und da benötigen wir einfach diese Daten nicht. Und aus den Gründen, die eben gerade genannt wurden, bezüglich dem Datenschutz, habe ich persönlich und meine Kollegen eben sogar eher eine große Gefahr gesehen für die Privatsphäre. Und ich glaube, was wir wirklich vermeiden wollten, ist aus einer Gesundheitskrise dann gerade noch eine Datenschutzkrise zu machen. Und ich glaube, mit dieser Lösung hat man jetzt einen guten Weg gefunden.
Johannes Kuhn bei uns im Berliner Hauptstadtstudio. Wie wichtig ist der deutschen Politik diese Interoperabilität, wie wir sie jetzt genannt haben, zwischen den Staaten? Was haben Sie da für einen Eindruck?
Ja, der Bundesregierung ist das definitiv wichtig. Natürlich gerade, weil jetzt die Sommerurlaubssaison ansteht und man nicht verlangen möchte, fahrt zur Grenze, lad dir dann was anderes runter. Grundsätzlich, das ist jetzt auch auf EU-Seite, wird das ja jetzt auch forciert sozusagen. Es wird auch ein Pilotprojekt geben mit Deutschland, Polen, den Niederlanden und Irland, hieß es gestern in Brüssel. Also das wird schon vorangetrieben. Natürlich, was dahinter steckt, ist die Frage, Da gibt es verschiedene Gründe für, aber man hätte natürlich sich dieses ganze Projekt auch bereits europäisch denken können. So war es ja auch am Anfang bei PEP-PT. Zumindest das Framework wurde paneuropäisch oder sollte paneuropäisch entwickelt werden. Jetzt ist natürlich klar, zu Beginn der Corona-Krise wurde dann sehr viel auch auf das Nationale wieder gesetzt. Gleichzeitig hat jedes Land seine Eigenheiten, ja nicht nur in Europa. Das sieht man ja zum Beispiel daran, dass Island sich über Geodaten tracken lässt und das 38% der Bevölkerung heruntergeladen haben, was erstens mal jenseits der Effektivität, was bei uns zum Beispiel überhaupt nicht möglich wäre, dass man dann sowas erreichen würde. Also da ist man wieder bei dem Punkt, jetzt holt man etwas nach, was man am Anfang sozusagen versäumt hat. Aber es gibt auch Argumente, das national zu machen, nämlich einen großen Absprachebedarf. Aber es gab zum Beispiel die Stopp-Corona-App des österreichischen Roten Kreuzes. Da hätte man zumindest mal eine Zwischenlösung finden können, bis die entsprechenden Schnittstellen von Google und Apple fertig sind, darauf aufbauen. Das wäre möglich gewesen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und man muss sozusagen wieder den Binnenmarkt durch die Hintertür schaffen.
Herr Salaté, es gibt bei dieser App-Debatte ein paar Schlüsselzahlen und dazu gehört die Spanne 50-65%. Ein Forscherteam aus Oxford hat sie genannt. Die Kontaktverfolgung per App, die sei erst richtig wirksam, wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung eben die App nutze. Das wurde dann von uns Medien immer wieder zitiert, weil solche Zahlen bislang in keinem Land in Europa erreicht werden. Vor wenigen Tagen hieß es dann aus Oxford, natürlich klappe das System auch, wenn sich weniger beteiligten. Können Sie uns aufklären, welche kritische Zahl ist wirklich wichtig für uns?
Ja, genau. Also diese 60% ist mit extrem Vorsicht zu genießen. Das kam aus einer frühen Studie, die schon im Januar und im Februar die Runde gemacht hatte. Und diese Studie war in einem Kontext, wo überhaupt keine anderen Schutzmaßnahmen mit dabei waren im Modell. Und da war einfach die grundsätzlich natürlich interessante Frage, wenn man jetzt gar nichts anders machen würde, wie viele Personen müssten eigentlich eine solche App runterladen, damit eine solche App schon alleine im Prinzip dazu beitragen könnte, die Kurve eben wieder zu biegen. Aber dass es nur funktioniert über 60% und nicht unter 60%, das stimmt deshalb so nicht. Und genau diese Forschungsgruppe und auch andere Forschungsgruppen haben inzwischen gezeigt, dass eigentlich wirklich jeder Prozentsatz der Bevölkerung, der diese App benutzt, eben zur Eindämmung und zur Unterbrechung dieser Infektionsketten beiträgt. Also je mehr, desto besser. Es gibt kein On- und Off-Switch, wo man sagt, darunter geht's, darüber geht's nicht.
Der Blick in die Zukunft ist natürlich schwierig, aber es gibt wohl ganz gute Chancen, dass der Sommer zumindest mit einem überschaubaren Infektionsgeschehen verlaufen wird. Kommt dann die eigentliche Bewährung für die Wirksamkeit der App erst im Herbst, Herr Salaté?
Ja, ich denke schon, das wird wahrscheinlich so sein, wobei man muss natürlich extrem aufpassen. Über die Saisonalität dieses Virus wissen wir noch relativ wenig. Ich verweise da immer wieder auch auf Länder, wo es im Moment extrem heiß ist. Zum Beispiel, ich habe gerade gestern die Situation im Oman studiert, wo die Zahlen momentan massiv hochgehen und da ist ja die Durchschnittstemperatur so um die 40 Grad Celsius. Und da hat es dann mehr damit zu tun, dass die Leute wieder viel drinnen sind, nicht weil es zu kalt ist, sondern weil es zu heiß ist. Und deshalb glaube ich, der entscheidende Faktor ist nicht primär das Klima, sondern wann, zu welchem Zeitpunkt sind die Leute wieder viel drinnen. Und das ist bei uns in Europa natürlich dann wieder im Herbst und im Winter. Und dann werden wir wahrscheinlich schon am besten sehen, wie geht es jetzt vorwärts mit dieser App und wie effektiv ist sie als Teil eines Maßnahmenpakets.
Ganz gleich, wie man jetzt zu den unterschiedlichen Ansätzen der Apps steht, die Geschichte der App in Europa, die bietet uns auch Anschauungsmaterial für die Zukunft, denn die App-Entwicklung, die war zumindest bisher eine reine Veranstaltung der Nationalstaaten. Jeder hat da nach seinen Vorstellungen gewerkelt. Dabei hätte die Geschichte der Kontaktverfolgung in Europa ein Beispiel der europäischen Zusammenarbeit werden können, denn am Anfang stand tatsächlich eine deutsch-französische Forscherinitiative mit dem Fraunhofer-Institut auf der deutschen Seite. Die beiden haben dann dieses Protokoll Robert entwickelt, das heute in der französischen App zum Einsatz kommt. Herr Albrecht, was können wir aus diesem Scheitern dieses deutsch-französischen Projektes für die Zukunft lernen? Mehr Austausch?
Ja, auf jeden Fall, dass wir da besser werden müssen noch und natürlich auch proaktiver. Das ist natürlich in einer solchen Pandemiesituation auch schwierig. Also das muss man vielleicht dann auch an der Stelle einmal sagen. Ich glaube, das ist gar nicht klar, ob man das in der Situation jetzt hinbekommen hätte. Aber man muss daraus lernen. Und da hat es ja in der Vergangenheit schon immer wieder deutliche Forderungen gegeben. Und ich höre mich selber auch das immer wieder deutlich machen, dass wir über die Mitgliedstaaten der Europäischen Union hinweg die verschiedenen Player, die gerade eben auch für die Digitalwirtschaft ein tragender Pfeiler sein können, für zum Beispiel ein größeres Konsortium, das in der Lage ist, Herausforderungen der Digitalisierung auf anderer Basis zu erlauben, als wir das bisher kennengelernt haben, nämlich von Open-Source-Technologie auf einer Basis, die eben wirklich auf Transparenz, Austausch, Einbindung setzt und auf technischen Fortschritt und auf Werte, die eingebunden werden in die Entwicklung von Informationstechnologie. Das hat es bisher eben auch noch nicht so stark gegeben, aber in Europa haben wir dafür viele kleine und mittelgroße Akteure, wenn man so will, die allein gesehen eben das nicht hinbekommen, aber mit der Unterstützung der Politik grenzübergreifend natürlich Zusammenarbeit darstellen könnten und sogar am Ende für uns eine riesige wirtschaftliche Chance auch im globalen Wettbewerb darstellen können. Und insofern muss das ein Weckruf sein und die Möglichkeit, jetzt eben stärker auch auf solche Ansätze zu setzen und damit eben auch einen Vorteil in Europa gemeinsam zu sehen.
Frau Domscheit-Berg, wie war das bei Ihnen mit dem Austausch mit den Parlamentskollegen in anderen Staaten? Haben Sie den Franzosen klargemacht, dass sie auf das falsche Pferd setzen?
Ich habe es zumindest versucht, aber nicht mit ausreichendem Erfolg offensichtlich. Ich hatte zum Beispiel eine Fernsehdebatte im französischen Fernsehen, an der auch Abgeordnete des französischen Parlaments beteiligt waren, die also sehr stark diese zentrale Variante vertreten haben und zum Beispiel immer gesagt haben, dass man doch nicht mehr vertrauen kann den großen Konzernen Google und Apple und dass es doch viel besser wäre, man würde dann dem Staat vertrauen und dass da auf zentralen Datenbanken sämtliche Daten herumliegen. Ich habe versucht klarzumachen, dass das ein wirklich ganz falscher Vergleich ist, weil ohne Apple und Google geht es ja dadurch, dass die 99% der Betriebssysteme hier gängige Handys bereitstellen, geht es ja sowieso nicht. Das heißt, es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein zusätzlich dazu, dass ich den Unternehmen vertrauen muss, auf deren Handys ja so oder so läuft, muss ich auch noch dem Staat vertrauen, mit einer zentralen Datenbank, was grundsätzlich, finde ich, eine schlechte Idee ist. Das ist ein bisschen so, als würde man $1 Million in einem einzigen Schuppen sichern wollen oder aber $1 Million in 1 Million einzelne Handtaschen verteilen. Das ist natürlich als Angriffsziel sehr viel schwieriger, diese 1 Million komplett verteilten Dollars zusammenzusammeln, als wenn man die in einem großen Speicher klaut. Und so ist es eben auch mit Daten. Deswegen ist der zentrale Ansatz einfach der überlegene und der sicherere.
Herr Salatier, die letzte Frage an Sie. Die Zahlen, die wir bislang von Corona-Apps hören, die sind, man muss das so sagen, ernüchternd. Eine zusätzliche Infektion habe die australische Corona-App entdeckt, hieß es unlängst in den Medien. Der französische Digitalminister hat gerade bestätigt, dass es in 2 Wochen lediglich eine Handvoll Corona-Alarmierungen über die Stop-Covid-App gegeben habe. Dabei hat Frankreich in dieser Zeit mehrere tausend Neuinfektionen verzeichnet. Wo müssen wir ansetzen, damit die Corona-Apps in Zukunft besser und effektiver werden?
Ja, also eines der Probleme war eben, dass die Rate, mit der diese Apps benutzt geworden sind, war eben sehr tief. Und das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass es eben einerseits technisch nicht richtig ging, insbesondere auf Apple-Geräten, und dass eben Daten gesammelt wurden, wo die meisten Leute dann gesagt haben, gut, da mache ich einfach nicht mit. Und ich gehe davon aus, und es war auch besonders schön jetzt zu hören, die Zahlen heute Morgen in Deutschland, dass wenn wir jetzt mit diesen Apps rauskommen, die eben auf diese sehr datenschutzsichere Art das machen, dass die Prozentzahlen dann viel höher sind und dass dann effektiv auch der Anteil von Infektionsketten, die man unterbrechen kann, sehr viel höher sein wird. Allerdings, man muss natürlich immer betonen, wenn ein solches System auch effektiv gut funktioniert, dann dürfen ja auch die Zahlen sehr tief sein. Aber das muss natürlich im Verhältnis stehen zu den Gesamtzahlen.
Mit dem Launch der Kontaktverfolgungs-App ist Deutschland in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung gestartet. Dieser Start ist, soweit man das an diesem Mittwoch beurteilen kann, gut geglückt. Aber welches Potenzial die Kontaktverfolgung per App langfristig haben wird, das bleibt einstweilen offen. Wir haben in der vergangenen Dreiviertelstunde leidenschaftlich diskutiert, Argumente ausgetauscht und ein wenig Aufklärung betrieben. Der Dank dafür gilt meinen Gästen in Berlin, Kiel und Lausanne und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Uns allen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Corona unter neuen Vorzeichen, die App und die Reiseerleichterungen. Es diskutierten der Minister für Digitales in Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg, Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Johannes Kuhn und der Epidemiologe Marcel Salaté. Die Diskussionsleitung hatte Andreas Noll.